SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Leben ohne Glauben. Wie atheistisch ist der Zeitgeist? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Mein Idol ist Jesus, bekannte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles einst im Interview. Mein Gott ist bei mir, verriet der linken Politiker Bodo Ramelow den Medien. Und bei der FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hieß es kurz und knapp: Ich glaube an Gott. Punkt. Persönliche Glaubensbekenntnisse kommen in der Politik häufiger vor, als man denken könnte. Nicht-religiöse Politiker sind da vergleichsweise schweigsam. Dabei sind mehr als ein Drittel aller Deutschen konfessionslos, Tendenz steigend. Nur wenige von ihnen organisieren sich, offensive Atheisten sind die Ausnahme. Weshalb ist es so still um nicht-religiöse Menschen? Ist den Menschen ihr Unglaube einfach egal? Und wie lebt es sich gottlos in Deutschland? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Mit dabei ist der Religionswissenschaftler Horst Junginger von der Universität Leipzig, der Soziologe Hubert Knoblauch von der TU Berlin und Michael Schmidt-Salomon. Er ist Philosoph, Autor und Mitbegründer der religionskritischen Giordano-Bruno-Stiftung. Herr Schmidt-Salomon, im aktuellen Bundestag gab nur ein Parlamentarier an, er sei Atheist. 49 kreuzten konfessionslos an und viel mehr machten gar keine Angaben zur Religion. Weshalb fällt es Politikern so schwer, sich zum Atheismus zu bekennen?
Nun, die Frage ist, ob es denn notwendig wäre, sich zum Atheismus zu bekennen. Das würde ich gar nicht erwarten. Aber tatsächlich muss man sagen, dass wir, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, in einer Kirchenrepublik Deutschland leben. Viele Gesetze sind noch sehr stark christlich inspiriert, nicht weltanschaulich neutral. Und es gibt natürlich auch starke Player auf diesem Feld. Die Kirchen sind die größten Arbeitgeber außerhalb des Bundes, sogar europaweit mit Milliarden Umsätzen. Das sind starke Lobbygruppen, die auch historisch einen starken Zugang zur Politik haben. Insofern sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit, dass die Menschen sich frei und auch gerade Politiker frei dazu bekennen, eben diesen religiösen Kulten nicht anzugehören.
Herr Junginger, heute ist Sonntag, ist einer von Ihnen beiden in der Kirche gewesen? Diese Frage wurde Angela Merkel und Martin Schulz im letzten Wahlkampf gestellt. Beide verneinten zunächst, mitten im Satz schwenkte Martin Schulz dann aber doch um. Ja, er sei in einer Friedhofskapelle gewesen und daraufhin beeilte sich Angela Merkel zu sagen, sie sei ebenfalls am Vortag in einer Kirche gewesen, weil ihr Vater seinen Todestag hatte. Spiegelt das den Zeitgeist?
Das spiegelt den Zeitgeist unter den Politikern, glaube ich. Offensichtlich, so wie es sich anhört, waren beide nicht in der Kirche, hatten aber das Gefühl, wenn es so rüberkommen würde, es dadurch einen schlechten Eindruck geben würde. Und deswegen haben sie sich beeilt, ihre religiöse Nähe zu bekunden. Das heißt, wir haben in gewisser Weise zwei verschiedene Zeitgeiste. Den einen Zeitgeist, der für die Politik charakteristisch ist, und den Zeitgeist, der in der allgemeinen Bevölkerung eher von der Kirche weggeht. Und sei es gerade bezeichnend, dass Parteien, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde, wie die SPD oder die FDP, dass auch deren Vertreter glauben, sich kirchennah geben zu sollen.
Herr Knoblauch, hat Atheismus und Religionslosigkeit in Deutschland ein schlechtes Image? Jetzt einerseits in der Politik, aber andererseits eben auch in der Bevölkerung?
Ich würde meinen, dass die Stimmung sich geändert hat und gewandelt hat, dass wir in der Öffentlichkeit die bis ungefähr in die 2000er, um genauer zu sein bis 2001, sich sehr deutlich gegen die Kirchen geäußert hat und auch kein Problem damit hatte, kirchenkritische und atheistische Äußerungen zum Beispiel von Seiten des Journalismus, aber auch von Seiten der Politik zu zeigen. Das hat sich sehr deutlich gewandelt. Die Religion ist im Diskurs sehr viel positiver bewertet worden und die jüngeren Debatten, insbesondere nach der gehört Islam zu Deutschland und sind wir eine jüdisch-christlich, möglicherweise auch noch griechische Zivilisation, hat sich das noch verstärkt, dass diese Art von Rhetorik Einzug hält in die Öffentlichkeit. Aber ich würde Herrn Junginger unbedingt zustimmen. Das beschränkt sich sehr stark auf einen Teil des öffentlichen Diskurses, in dem das thematisch wird, in dem das legitimatorisch wird. In weiten Teilen der Gesellschaft oder soziologisch gesprochen in vielen Subsystemen, Wirtschaft, Sport und so weiter, kommen sie vollständig und leicht ohne jeden religiösen Bezug aus. Und deswegen hat der Atheismus, wenn Sie mich fragen, auch keine besonderen Schwierigkeiten, denn die Sozialstruktur ist in Deutschland nicht vollständig. Es ist keine Kirchenrepublik, aber doch sehr stark angekommen. Die Institutionen sind sie nicht hauptsächlich kirchlich legitimiert und in ihrer Ausrichtung kirchlich.
Aber wie atheistisch sind denn eigentlich die Menschen in Deutschland?
Naja, der Begriff des Atheismus ist ein wenig schwierig.
Werden wir sicherlich nochmal drüber reden, über die Begriffe.
Agnostizismus und so weiter aus. Wir haben einen großen Teil an, wie Sie schon sagten, an Religionslosen, sehr viel weniger, die sich atheistisch bezeichnen. Wir müssen aufpassen bei diesen Bezeichnungen, die aus Umfragen kommen, denn üblicherweise werden in die Befragung andere Deutungen hineingesteckt, als die Befragten selber haben. Es stellte sich schon vor Jahren heraus, dass hinter dem Begriff der Religionslosen ein großer Teil von Menschen steckt, die sehr deutliche religiöse Überzeugungen haben, die aber nicht in den Kirchen aufgehen. Die würden als neu religiös, als spirituell und so weiter erst seit den 2000er entdeckt.
Zugleich umgekehrt, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehen kann, finden Sie natürlich unter den Kirchenmitgliedern sehr viele Menschen, die einen personalen Gottesbegriff komplett ablehnen.
Unbedingt.
Es sind sogar Minderheiten in den Kirchen, die gewissermaßen das Glaubensbekenntnis mit allen Items, die da generiert werden könnten, dazu stünden würden.
Genau.
Und das ist das interessantere Phänomen, finde ich. Ja, wir müssen eben uns anschauen, was meinen wir denn eigentlich mit den Begriffen, und das muss natürlich in der Sozialforschung gut operationalisiert werden, und da habe ich auch meine Kritik an vielen Umfragen, wo man feststellen kann, dass die Konzepte gar nicht richtig in Fragen umgesetzt worden sind und letztlich was ganz anderes testen, als das, was ursprünglich gemeint war. Um ein Beispiel zu geben, bei der ersten Ausgabe des Religionsmonitors, den habe ich ausgefüllt, und das führte dazu, dass ich als ein besonders stark religiöser Mensch eingestuft werden musste.
Wie das?
Nach den Kategorien. Ja, natürlich, das ist eben die Frage, was wir unter Religion verstehen.
Ja.
Auch das muss man dann sehr klar operationalisieren. Und wenn man wirklich jetzt Religion im Sinne von Schleiermacher versteht, als Sinn und Geschmack fürs Unendliche, dann würde ich sagen, bin ich hochreligiös, sind viele, viele nicht gottgläubige Wissenschaftler im höchsten Maße religiös. Wir müssen also immer genau hinschauen, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir diese Begriffe benutzen.
Darf ich das noch ergänzen? Ich stimme Ihnen vollständig zu, würde aber hinzufügen, dass die Hauptfrage darin besteht, nicht wie wir es operationalisieren, sondern was die Leute, die wir befragen, eigentlich unter Religion oder Nicht-Religion verstehen. Und ich glaube, da besteht ein großes Problem, das auch in den öffentlichen Diskurs, auch den wissenschaftlichen, zurückgeführt wird, dass die meisten, auch die, die unter Atheismus geführt werden, sich im Wesentlichen gegen die Kirchlichkeit, manche gegen das Christentum wenden und sehr spezifische Vorstellungen, ich möchte sagen, historisch spezifische Vorstellungen des Religiösen, wir denken an den Katholizismus und seine großen Probleme, wegen dessen auch viele Leute austreten, und sich gegen diese wenden. Das ist nicht Atheismus in irgendeinem strengen Sinne, wird aber dann als antireligiös oder areligiös betrachtet. Nicht, dass ich sagen möchte, es gibt keine Atheisten, aber hier gibt es sehr unklare Zuordnungen. Wir werden, Sie wissen, insbesondere in Westdeutschland sind sehr viele, die sich gegen die Religion wenden und aussprechen, sehr stark religiös sozialisiert, sodass wir hier wenig von Atheismus reden.
Ja, das stimmt eindeutig. Ich denke auch, dass die Religionssoziologie sich nicht den Vorwurf machen muss, diese Umfragen falsch zu interpretieren. Aber manchmal habe ich den Eindruck, Politiker neigen dazu, aus diesen Umfragen das herauszulesen, was ihnen in gewisser Weise in den Kram passt und was ihre eigene Meinung bestätigt. Und was wir eigentlich viel stärker betonen sollten, ist dieses, ich will nicht sagen Durcheinander, aber dieser Mischmasch von Glauben und Unglauben, wo man überhaupt nicht zu eindeutigen Aussagen kommen kann, außer zu der, dass sich die Eindeutigkeit der Religionszugehörigkeit auflöst.
Aber vielleicht können wir doch mal einen groben Überblick wagen. Wie viele Menschen, würden Sie denn so sagen, sind eher dem starken Atheismus zuzusprechen? Wie viele Menschen sind sehr stark gläubig in Deutschland? Was sind das so für Zwischenbereiche? Vielleicht können wir da mal versuchen, ja, eben tatsächlich einen groben Blick mal drauf zu werfen. Herr Knoblauch, haben Sie da einen Überblick? Zahlen vielleicht auch sogar?
Ja, es wurde ja schon gesagt, wir haben ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die konfessionslos ist, und es würden zwischen 5 und 12 würden dann als atheistisch sich selber einordnen, je nach den Umfragen. Wir haben in Europa bis zu 20%, die unter diese Kategorie fallen würden, je nach Umfrage natürlich in dieser Hinsicht. Wobei eben hier auch auffällt bei diesen Befragen, und das muss ich nochmal wiederholen, dass bei den Religionslosen, wie auch bei denen, die sich atheistisch bezeichnen, dann durchaus Phänomene auftreten, wie zum Beispiel die Neigung zur Meditation, die nicht kategorisch Unterschiede macht, und dass hier eine ganze Reihe von Leuten auftreten, und unter den nicht-religiösen 13% zum Beispiel, die beten.
Aber wenn, wie gesagt, das ist ja natürlich dann schwierig. Natürlich können sie rein säkular meditieren. Das machen ja viele. Es gibt eine nicht religiöse Spiritualität. Je nachdem, wie wir die Begriffe nennen.
Ja, wann beginnt die Religion? Das müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal klären.
Genau. Aber das ist das Entscheidende und das Interessante daran. Wenn man sich die konfessionsfreien Menschen anschaut, wir haben ja da mehrere Untersuchungen gemacht mit der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, FOWID, und auch Metastudien gemacht und die analysiert. Es ist interessant, dass die Konfessionsfreien, die so heterogen wirken von außen, bei den meisten Fragen, die man so abfragen kann, homogener sind als die katholischen Kirchenmitglieder oder die protestantischen Kirchenmitglieder. Das heißt, es ist tatsächlich eine Kategorie, eine soziale Kategorie, die sich vielleicht ihrer selbst noch gar nicht bewusst ist. Aber es ist eben nicht so völlig plural und uneindeutig, sondern wir können schon feststellen, dass wenn Sie beispielsweise fragen, Evolutionstheorie ja oder nein, finden Sie sehr viel klarere Zustimmung bei konfessionsfreien Menschen als bei Kirchenmitgliedern, die da sehr gespalten sind. Das gilt auch für soziale Fragen, für ethische Fragen. Also hier gibt es eine interessante Gruppe, die nicht organisiert ist und gleichzeitig eine große Homogenität aufweist.
Das hat auch gute Gründe. Die Organisationen, das wissen die auch, diejenigen vom Humanistischen Bund, sind relativ schwach ausgeprägt. Die Mitgliedschaft ist gering. Zugleich gibt es aber verbreitete, wenn man so will, legitimatorische Literatur, wie zum Beispiel Dawkins Bücher, die ausdrücklich, ja, wenn man so will, als atheistische Leitbücher auftreten, obwohl es ist meines Erachtens und des Erachtens nach vieler nicht wirklich sind. Er selber hält sich da auch bedeckt. Aber jedenfalls kann man davon ausgehen, dass dann ein breiter Konsens über diese breite Literatur besteht, die auch mit einem gewissen Form des Scientismus, wie er übrigens ja durchaus auch in den Schulen gelehrt wird.
Also Scientismus ist eigentlich die Bekenntnis zu einem wissenschaftlichen Weltbild, naturwissenschaftlichen vor allem, oder wie würden Sie es ausdrücken?
Ja, freilich, wobei die Frage ist, ob Scientismus kategorisch das, was man religiös im weiteren Sinn, übrigens auch Dawkins weist darauf hin, ausschließt. Das muss man in Frage stellen, ich will ja nicht erziehen mit dem Religionsbegriff, aber jedenfalls ist diese Einheitlichkeit, da stimme ich hinzu, natürlich verbunden auch mit einer nicht nur neuen Tradition der Kommunikation, der Legitimation des Atheismus, die wir ja im Wesentlichen seit der griechischen Literatur mitziehen, aber vor allen Dingen seit der Aufklärung sehr stark haben, die in den Schulen ja auch gelehrt wird. Das ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Und die eben in sehr populärer wissenschaftlicher Literatur, wie bei Dawkins, der ja einen Status eines so Heiligen der Wissenschaft nach seinem Tod erhält. Der diese Position einnimmt.
Ja, wenn man unter atheistisch einfach nur nicht religiös versteht und nicht antireligiös, dann wird die Zahl der Atheisten sprunghaft steigen. Die bekennenden Atheisten sind in der Minderheit und viele würden zurückschrecken, wenn sie in einer Umfrage direkt gefragt werden würden, sind sie Atheist oder sind sie bekennender Atheist, oder ein Politiker, der etwas derartiges gefragt wird, würde zurückschrecken. Aber wie Herr Schmitz-Halomon richtig gesagt hat, wenn man nach den Kriterien fragt, mit denen man gemeinhin Atheismus definiert, dann fächert sich dieses Spektrum auf und dann sind selbst, müsste man meinen, Kirchenmitglieder atheistisch infiltriert oder atheistisch beeinflusst. Und ich denke, das hat auch mit der Veränderung dieses Konzepts oder dieses Begriffs Atheismus zu tun, über die wir noch diskutieren sollten.
Ja, das ist die große Frage. Also weshalb ist das Bekenntnis zum Atheismus, sage ich jetzt mal so, mangels besserer Begriffe, ist es ja auch eine Frage, die im Raum steht sicherlich, kann man sich zum Atheismus bekennen. Aber weshalb ist dieses Bekenntnis zum Atheismus so selten? Ich frage das jetzt mal vielleicht in die Runde, ja, bitte?
Vielleicht kann ich darauf antworten, da ich ja in den Medien häufig als ein besonders militanter Atheist dargestellt werde.
Okay.
Ja, Leibhaftige.
Der Leibhaftige, ja, so ähnlich wie Richard Dawkins, eben für Deutschland. Und Fakt ist, dass ich ein Agnostiker bin, atheistisch.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, was ist denn eigentlich der Agnostizismus?
Wenn mir jemand die Frage stellt, gibt es Gott, ja oder nein, dann kann ich die nicht beantworten, da ich nicht weiß, was der andere mit diesem Begriff Gott meint. Das kann sehr viel Unterschiedliches sein. Es gibt Menschen, die sagen, Gott ist die Summe alles Seins im Universum oder Gott ist die Liebe. Da würde ich jetzt sagen, ich kann durchaus an die Liebe glauben und ich halte auch die Existenz dieses Universums für wahrscheinlich. Ich würde den Leuten nur vorschlagen, dass sie eben das Universum Universum nennen, die Liebe Liebe nennen und nicht Gott, weil das immer zu Begriffsverwirrungen führt. Kein vernünftiger Religionskritiker hat jemals den unsichtbaren, den versteckten Gott der Mystiker kritisiert, den unvorstellbaren Gott. Was wir kritisieren, sind die Vorstellungen, die sich Menschen von Gott gemacht haben, wenn diese Vorstellungen nicht im Einklang stehen mit dem, was wir über die Welt wissen und wenn sie nicht im Einklang stehen mit dem, was man als humanistische Ethik bezeichnen kann. Und deswegen würde ich mich niemals in der Öffentlichkeit so als Atheist und auch Agnostiker, diese Frage von Theismus, Atheismus ist relativ unbedeutend. Entscheidend ist, ob ein Mensch einen weltoffenen, liberalen Zugang, vielleicht auch einen evidenzbasierten Zugang zur Welt hat oder einen dogmatischen, autoritären Zugang zur Welt. Ja, und das können Sie finden unter Atheisten und Theisten. Aus diesem Grund bezeichne ich mich nicht als Atheist, Agnostiker oder so weiter. Mich interessiert etwas ganz anderes und das tut auch die Giordano Bruno Stiftung, nämlich die Förderung von Humanismus und Aufklärung der offenen Gesellschaft. Darum geht es uns. Uns geht es nicht darum, Menschen zum Atheismus zu bekehren. Und wenn Sie diese Frage stellen, dann werden Sie große Zustimmungsraten in der Bevölkerung finden.
Okay, aber trotzdem die Sache mit der Bekenntnis ja, ist halt dann doch damit auch nicht ganz geklärt, oder?
Es ist ein Bekenntnis zu Humanismus beispielsweise. Mhm. Wenn man sagt, der Theist glaubt an Gott, so glaubt der Humanist an den Menschen oder an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Wir vertrauen darauf, dass wir in der Lage sind, bessere Verhältnisse zu schaffen, als wir sie heute vorfinden. Würde ich daran nicht glauben, wäre ich kein Humanist, sondern Zyniker. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Okay. Ob es einen unvorstellbaren Gott gibt, oder nicht, darüber kann ich keine Aussagen machen, weil er eben jenseits der Vorstellung ist. Deswegen ist das Thema für mich irrelevant.
Da wir über Atheismus reden, ist es natürlich schon eine Frage. Und wir sollten nicht vergessen, dass wir ganze Staaten hatten, die sich dem Atheismus verpflichtet hatten. Das hängt mit der Zeitplanung von vorhin zusammen, dass diese Staaten gescheitert sind und mit ihnen das, was ausdrücklich als atheistisch bezeichnet wurde. Sie wissen, die gewisse Konfessionslosigkeit in den neuen Bundesländern ist ja noch ein Erbstück davon. Aber wir kennen diesen Atheismus und es ist eben tatsächlich so, dass das sogenannte Ende der Ideologien auch ein wenig das Ende dieser Form von wissenschaftlich begründetem Atheismus war und dass das auch zumindest bei uns in den Regionen mit dem Aufleben der Religion zumindest in den Diskursen zusammenhängt. Deswegen ist es auch sehr schwierig, denke ich, heutzutage den Atheismus zur Schau zu tragen. Obwohl ich hinzufügen müsste, man muss fragen, wiefern der Marxismus tatsächlich auch in einem religionssoziologischen Verstande überhaupt eine atheistische Religion ist. Jedenfalls führt er das Wort im Mund. Und ich würde auch hinzufügen, ich würde die Definition von Religion auf keinen Fall unbedingt mit dem Begriff Gott und mit irgendeiner Vorstellung eines persönlichen Gottes allein in Verbindung bringen, weil die Bandbreite, die enorm große Bandbreite der Religion einfach nur auf die monotheistischen Religionen weitgehend beschränkt.
Herr Junginger, zum Bekenntnis wahrscheinlich, oder?
Ja, das Bekenntnis zum Atheismus macht eigentlich wenig Sinn in einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Der Atheismus lebt natürlich und ist entstanden als Gegenbewegung gegen die Religion oder gegen die überbordende Einflussnahme der Religion auf die Gesellschaft. In solchen Situationen macht das Bekenntnis zum Atheismus Sinn oder in diesen weltanschaulichen Auseinandersetzungen im Kalten Krieg zwischen Ost und West. Aber in einer Gesellschaft, in der die Kirche ihren Einfluss verliert und in der der Glaube an einen personalen christlichen Schöpfergott seinen Einfluss verliert, macht es eigentlich wenig Sinn, dass sich Menschen zum Atheismus bekennen. Wir haben deshalb die Tendenz zur religiösen Indifferenz und nicht die Tendenz zum aktiven Atheismus als generelle Entwicklung.
Dann könnte man ja vielleicht trennen Bekenntnis zum Atheismus und auf der anderen Seite vielleicht so eine Art offensive Religionskritik. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Herr Schmidt-Salomon, Sie würden ja dann sicherlich sagen, das haben wir nötig, oder?
Zweifellos. Wir leben in einer Zeit, in der es natürlich eine Gegenreaktion auf den Säkularisierungsprozess gibt, nämlich den Fundamentalismus. Und wir leben in einer Zeit, in der reaktionäre Gruppierungen religiöse Werte für sich instrumentalisieren. Es gibt eine Internationale der Nationalisten, die ähnliche Denkstrukturen aufweist. Sie können nach Amerika schauen, zu Herrn Trump und den Evangelikalen, nach Russland, zu Putin mit der russisch-orthodoxen Kirche, nach Polen, wo es katholisch ist, und Ungarn. Sie können aber auch in die Türkei schauen, zu Herrn Erdogan. Es gibt diese Mixtur zwischen nationalistischem Chauvinismus und reaktionären religiösen Werten und das ist eine große Gefahr für die offene Gesellschaft und dagegen müssen wir uns sehr klar wehren. Wir müssen die Prinzipien der offenen Gesellschaft verteidigen, die Prinzipien von Humanismus und Aufklärung, auch in gewisser Hinsicht die Grundprinzipien des rationalen Argumentierens. Deswegen gab es im letzten Jahr auch diesen Science-Marsch und wird es auch in diesem Jahr geben, was wir unterstützen. Also Religionskritik ist gerade heute wichtig und wir sehen auch natürlich viele Debatten in den letzten Jahren sind ja auch geführt worden mit religionskritischen Argumenten über das Kopftuch, über die Frage des Religionsunterrichtes, über das Sterbehilfeverhinderungsgesetz, wie ich es nenne, das 2015 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde, gegen 80% der deutschen Bevölkerung und gegen das Votum der deutschen Strafrechtslehrer wurde ein Gesetz verabschiedet, das eindeutig auf christlichen Vorstellungen bezüglich des Lebens und des Sterbens beruht. Und da haben sich eben diese christlich-religiösen Lobbygruppen durchsetzen können. Und das führt in der Bevölkerung für große Verärgerung. Übrigens ist auch der Fehler gewesen, dagegen haben wir stark angekämpft mit unseren Beiräten wie Hamed Abdel Samad. Man darf auch den Diskurs über die notwendigen Formen der Islamkritik nicht den Rechten überlassen, denn damit macht man sie stark. Hier hat sich die religionskritische Inkompetenz oder auch religionssoziologische Inkompetenz unserer Politiker sehr massiv gezeigt, denn ohne diese Inkompetenz wäre Pegida nicht möglich gewesen und auch nicht der Wahlerfolg der AfD. Und dagegen müssen wir etwas tun.
Naja, also ich glaube, da muss man ja sicherlich auch nochmal unterscheiden zwischen einer generellen Religionskritik, also einer Kritik an allen Religionen oder eben wie der Diskurs vielleicht doch manchmal auch, ich sag mal, verengt sind, eine Kritik einfach an beispielsweise der islamischen Religion von rechts oder von wo auch immer. Im Namen des Christentums, wie ist es denn um diese Debatte bestellt? Gibt es da diese Verengung, Herr Knobloch? Also da ist viel vermischt.
Heilig, die Vermischung ist Teil der Veranstaltung. Diese Verbindung von Religion und Politik bezieht sich ja nicht auf die Religion insgesamt, sondern auf, wenn man will, etablierte Institutionen der Religion, wie sie schon bestehen. Sie reden auch hier von den Kirchen, das gilt für den Islam, das gilt für die orthodoxe Kirche und dergleichen. Und das ist, wenn Sie so wollen, eine Art von Versuch, diesen Differenzierungsprozess der modernen Gesellschaft etwas rückgängig zu machen. Man müsste allerdings betonen, dass das natürlich von der politischen Seite ausgeht, die die Religion auch nutzt, für ihre Legitimation nutzt, sodass eine Religionskritik relativ wenig bringt. Ich würde das Problem eher darin sehen, was ja auch angesprochen wurde, in den Anforderungen des Humanismus, ob wir und wie wir in der Lage sind, diesen rationalen Diskurs, den wir zu pflegen suchten, ohne religiöse Einflüsse, den wir als vernünftigen Diskurs führen wollten, wie wir den auch zu einem Ziel bringen können, ohne religiöse Deutung, wie wir also, wenn Sie wollen, das Problem der modernen Gesellschaft, nämlich eine Kosmologie zu schaffen, die auch die Menschen mit einschließt, schaffen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem nicht religiöser Weltanschauung. Das ist ein Problem, das immer noch zu lösen ist.
Den letzten Satz habe ich nicht richtig verstanden. Wo besteht das Problem?
Na, das Problem ist, dass der Einbezug zum Beispiel existenzieller Dimensionen der Einzelnen, wie Sie kennen das heute, wo von Heimat und dergleichen gesprochen wird, der affektiven Dimension von den sehr stark analytisch-rationalistischen Wissenschaften nicht wirklich geleistet wird. Und das ist für die Kosmologien scheinbar nicht nur ein momentanes Problem, sondern das ist eine Folge, wenn Sie wollen, auch der Krise der Moderne, die wir gerade erleben.
Ja, deswegen sagen wir auch, wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. In diesem klassischen alten Verständnis. Wissenschaft alleine kann natürlich keine weltanschauliche Grundlage bieten.
Man braucht den Zauber?
Ja, der Zauber ist ja auch da und das müssen wir vermitteln. Es gibt eine Poesie auch der Wissenschaft. Da täuscht sich Max Weber meines Erachtens, denn die Wissenschaften haben die Welt nicht nur entzaubert, sondern haben ihr einen ganz neuen Zauber verliehen. Denn das Universum hat sich als sehr viel geheimnisvoller erwiesen, als sich das sämtliche Religionsstifter haben vorstellen können.
Aber offensichtlich ist dieser Zauber doch nicht so wahnsinnig erfolgreich, wie Sie sich es sicherlich wünschen, oder?
Er ist doch erstaunlich erfolgreich, wenn Sie sich anschauen, wie sich die Verhältnisse hier in Westeuropa beispielsweise verändert haben. Aber wenn Sie sich auch anschauen, in anderen Teilen der Welt, wie sich die Verhältnisse dort verändern. Schauen Sie sich die Jugend im Iran an. Also es gibt einen Zug hin zu einem weltlichen, säkularen, liberalen Denken. Es gibt die starke Gegenbewegung von oben, die auch eine Reaktionsbildung ist. Da werden alte Privilegien verteidigt. Aber weder Richard Dawkins kann sich beschweren über den Erfolg seiner Bücher. Ich kann es auch nicht. Philosophie wird heute sehr stark wahrgenommen. Nicht die akademische Philosophie, sondern das, was die Menschen tatsächlich in ihrem Alltag damit anfangen können. Die großen Sinnfragen werden heute nicht mehr beantwortet von den Religionen für viele Menschen. Und das hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten. Ich kann das sehr deutlich sagen. Das Unverständnis war vor 20 Jahren noch sehr viel größer, als es heute ist. Viele Menschen haben begriffen, dass man die modernen Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, beispielsweise bei der Digitalisierung oder bei der Bioethik, dass man die nicht mit Rezepten beantworten kann, die gewissermaßen aus der Eisenzeit stammen.
Sicher?
Ich bin Herr
Knoblauch, ja, klarer Widerspruch ja, bei Ihnen.
Ich muss Ihnen, also ich stimme Ihnen natürlich in der Einstellung zu, was gemacht werden muss, aber in der empirischen Beschreibung ist es doch so, dass wir von einigen Bewegungen, das hat man in Ägypten auch, was in Iran passiert, dass wir doch seit mehreren Generationen, seit ungefähr den 70er Jahren weltweit, ein massives Wachstum des Religiösen beobachten.
Interessant. New Age meinen Sie dann zum Beispiel?
Nein, nicht nur die neuen Religionen, ich meine doch nicht nur die Fundamentalisten, die charismatischen Bewegungen, die neo-hinduistischen Bewegungen, die massive Ausweitung des Buddhismus, vom Islam ganz zu schweigen, sodass unsere Perspektive, die ich hier teile, eine ist die Berge als eine Insel der Seligen. Wir sind sozusagen die wenigen Gottlosen da, vielleicht noch die Naturwissenschaften in den USA, wo ja auch ein Großteil der Leute atheistisch sind, der Wissenschaftler, nicht der Bevölkerung, muss man denken. Und da ist eine ganz andere Bewegung am Werke, die auch sich institutionell verbündet. Das ist etwas, was wir beobachten müssen. Es ist eben nicht so hoffnungsfroh. Und die Frage ist, was wir entgegensetzen können. Ich meine nicht nur die Kunst. Die Wissenschaft kann die Kunst nicht entgegensetzen. Die Wissenschaft muss auch entgegensetzen, zum Beispiel die Frage, wie vernünftig gehandelt werden kann. Wir müssen das auch tatsächlich ausmachen und nicht Fake News, Propagandisten und dergleichen überlassen, die dann natürlich mit guten Gründen andere schnelle Rezepte, die von den Religionen geboten werden, heranziehen können. Ich glaube, da ist eine Lücke, die wir nicht leisten und die wir leisten müssen. Ich glaube, diese Lücke ist auch kosmologisch. Ja. Sie geht nicht nur um die Kunst, sondern um den Einbezug der subjektiven Perspektive, die von einer sehr objektivistischen Wissenschaft gern ausgeschlossen wird und die auch eben auch ein radikaler Atheismus vermutlich schwer fassen kann.
Deswegen. Wir brauchen jetzt das Bindeglied und deswegen sollten wir uns dann auch darauf berufen, das ist eben keine reine Wissenschaft. Philosophie kann sich nicht nur damit abfinden, empirische Fragen zu beantworten, da sind Philosophen meistens auch überfordert mit, aber wir können zeigen, was bedeuten denn unsere empirischen Erkenntnisse für die Art und Weise, wie wir leben sollen? Und das sehe ich schon als eine Bewegung, die wirklich weltweit ist. Wenn Sie nach Saudi-Arabien gehen und sich anschauen, diese liberalen Kräfte. Natürlich hat man Raif Badawi schlimm dafür bestraft. Aber warum hat man ihn so scharf bestraft mit 10 Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben? Weil das eine Bewegung ist, die auch in Saudi-Arabien unter den allerschlimmsten Zuständen wächst. Das sind Menschen, die verstehen sich als Säkularisten, die wirklich den säkularen Staat schaffen wollen. Und das finden sie in jedem Land der Welt. Also es gibt, ich bestreite gar nicht, dass es diese fundamentalistische Gegenreaktion gibt, dass die Staaten in vielen Ländern der Welt autoritär agieren und die religiösen Werte dafür instrumentalisieren.
Okay.
Aber es gibt diese Gegenbewegung und die ist auch stark. Ja, und ich denke, wir sollten uns darauf beziehen, dass es das eben weltweit gibt und nicht voreilig resignieren.
Wir hatten jetzt mehrere Gruppen schon erwähnt, also die Naturwissenschaften in den USA zum Beispiel, dann gab es ja auch, wir haben es so ein bisschen gestreift, neuen Atheisten. Dann würde mich einfach jetzt nochmal interessieren, was sind es denn für Gruppen, die eigentlich traditionell dem Atheismus nahestehen? Also wo kam der eigentlich zuerst auf? Ist es die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert oder sind es einfach Intellektuelle? Was hat das für eine Geschichte, um vielleicht auch jetzt nochmal zu verstehen, wo sind wir denn gerade?
Vielleicht kann man die Sache sich über die Begriffsbildung des Wortes Atheismus erschließen. Im Prinzip ist die Konstituierung des Atheismusbegriffes ein Epiphänomen der Herausbildung eines generischen Religionsbegriffes.
Was heißt das?
Das heißt, im 17. Jahrhundert entsteht erst das Konzept Religion. Vorher haben wir so etwas wie Religion gar nicht. Wir haben einen Gottesglauben, wir haben Kirchen, aber wir haben einen übergeordneten Allgemeinbegriff Religion nicht. Der entsteht oder konstituiert sich erst im 17. Jahrhundert und parallel dazu, das wurde bislang meines Wissens noch nicht richtig untersucht, parallel dazu entsteht ein Atheismusdiskurs in der Philosophie, der mit dem heutigen Atheismus natürlich wenig zu tun hatte. Es gab damals Atheisten im modernen Sinn nicht. Aber wenn man sich dann diesen Begründungszusammenhang vergegenständigt, dann leuchtet eigentlich ein, dass die ersten Träger des Atheismus-Konzeptes Philosophen oder in den philosophischen Diskursen stattfanden, dann aber sehr stark von den sich herauskristallisierenden Naturwissenschaften getragen wurden, wo sich stark Positionen finden, die man heute als atheistisch oder tendenziell den Atheismus fördernd interpretieren könnte. Mhm. Wobei man natürlich, und da stimmt das Gegenargument der Kirchen gegen diese Entwicklung nicht, wobei man natürlich immer von Mischverhältnissen ausgehen kann. Man würde auch bei einem Giordano Bruno nicht erwarten, dass er atheistische Positionen im modernen Sinn vertritt.
Mhm. Philosophie ganz haben
gar
Sie
nicht, erwähnt, deswegen ja, haben wir uns übrigens auch nach Giordano Bruno benannt, weil wir klar machen wollten, dass es uns nicht um die Verbreitung des Atheismus geht. Es geht tatsächlich um die Verbreitung eines humanistischen aufgeklärten Denkens, und dann kann man auch ein religiöser Mensch sein, wenn man eben bestimmte Prinzipien teilt. Ja, und das will ich jetzt nicht einsehen, dass das keine gute Grundlage für ein umfassendes Weltbild ist. Denn wenn wir uns mal anschauen, worauf beruht denn unser heutiges Weltbild, finden wir lauter große Denker, die persönlich eben keinem Glaubenssystem anhingen. Also ich nenne jetzt nur mal die Namen Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, Einstein oder jetzt eben auch Hawking. Das heißt, die Grundlagen des modernen Weltbildes sind maßgeblich geprägt worden von diesen wenigen Menschen, die nicht der Mehrheit angehörten. Darauf kann man heute aufbauen und daraus meines Erachtens ein sehr kohärentes und überzeugendes Weltbild bauen. Und da hat jeder wiederum auch die Möglichkeit, seine eigenen Etagen in dieses Weltbild einzubauen. Und deswegen denke ich, wäre es ein Fehler, wenn Organisationen sich allzu sehr an den Kirchen angleichen würden. Wir als Giordano-Bruno-Stiftung machen das ganz und gar nicht. Wir haben keinerlei Bestreben danach, sowas wie alternative Gottesdienste zu feiern. Denn es geht uns eigentlich um was ganz anderes. Es geht uns um Humanismus und Aufklärung.
Herr Knoblauch. Ich würde nur hinzufügen, Sie grenzen sich eben nicht vom Atheismus ab. Wenn wir über den Atheismus sprechen, wäre schon die Frage, ob wir eben diese Alternative überhaupt besitzen, einer atheistisch völlig von Religionsbegriffen freien Begründung einer Weltanschauung, also nicht eines Weltbildes, sondern einer Weltanschauung, die den Menschen leitet. In der Soziologie haben wir eine schöne Figur von Auguste Comte, der ja dem Positivismus eben als Wissenschaftler die schiere Existenz der Wirklichkeit als Wirklichkeit genommen hat und gemeint hat, das sei keine Religion möglich, der übrigens dann selber eine Religion des Positivismus gegründet hat, mit Ritualen dergleichen. Und ich denke, man sollte unterscheiden eben zwischen der Differenz zu den kirchlichen Lehren und dem, was in die naturwissenschaftlich-wissenschaftliche moderne Weltanschauung in einem weiten Sinne religiös eingeschrieben ist. Wenn Böckernförde sagt, dass sich der Staat, der moderne Staat, auf Grundlagen bewegt, die er nicht selber begründen kann, die nämlich religiöse Natur sind, gilt das
nicht nur religiöser Natur. Entschuldigung,
das nicht nur Gott, natürlich nicht nur. Dann gilt das aber in gewisser Weise auch für die Wissenschaft, die ja auch in ihrer Zuwendung zur Natur eine, wenn Sie wollen, religiöse Voraussetzung hat, nämlich einen Wahrheitsbegriff, der nicht einfach aus sich entsteht, sondern
aber
der Vorläufer
ist. Entschuldigung, das ist philosophisch.
Also ich sage den breiten Religionsbegriff. Ich mag jetzt auch nicht den Begriff den hier ausführen, den wir als Transzendenzbegriff nennen. Ja. Ich will nur darauf hinweisen, dass mit der schieren Opposition zum Religiösen als gleichgesetzt mit dem Kirchlichen genau jene Aspekte übersehen werden, die für das Verständnis auch der Gegenwart meines Erachtens immer noch relevant sind und die genau im Punkt in der Frage ist, ist der Atheismus eine eigenständige Weltanschauung dasteht? Und Sie verneinen das ja auch, wenn ich Sie richtig verstehe.
Genau, deswegen, wir vertreten den evolutionären Humanismus, das ist eine Weltanschauung und die hat natürlich auch diese spirituellen Anteile, über die Sie gesprochen haben. Ich würde das nur nicht religiös nennen, weil es eben zu Verwechslungen führt.
Darf ich widersprechen? Der Saint-Simonismus ist ein gutes Beispiel, den Herr Knoblauch angeführt hat, also diese Religion im Anschluss an Auguste Comte, das sozusagen aus einem positiven Gegenprogramm gegen das Christentum eine Art religiöse Weltanschauung oder sogar eine eigene Religion mit eigenen Kulten heraus entsteht. Mhm. Der Monismus, den Herr Schmidt-Salomon erwähnt hat, ist ein anderes gutes Beispiel. Ja. Und der Deutsche Monistenbund, der 1906 gegründet wurde im Anschluss an Ernst Haeckel, der vertritt eine ähnliche Position, meine ich zumindest sagen zu können, wie im evolutionären Humanismus enthalten ist. Und da möchte ich jetzt etwas spitz an Herrn Schmidt-Salomon einen Pfeil hinüberschießen und ihn fragen, ob das Programm, das er vertritt, nicht präreligiös ist. Hat es nicht Züge, die in eine Religion überleiten können, auch wenn Sie jetzt sagen, es sei spirituell?
Ja, wir versuchen natürlich, das zu vermeiden. Wenn Sie meine Bücher lesen, werden Sie ganz, ganz häufig darauf Hinweise finden. Wichtig ist aber dann eben die wissenschaftstheoretische oder philosophische Grundlage. Wir sind im weitesten Sinne kritische Rationalisten. Hans Albert ist ja auch im Beirat der Stiftung. Das heißt, wenn es für uns irgendein Dogma gäbe, ja, dann würde es lauten, wir müssen falsche Ideen sterben lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Das heißt, evolutionärer Humanismus meint ja nicht nur, dass wir den Menschen in der Natur und in der Evolution verorten, sondern es bedeutet auch, dass das, was ich jetzt sage, eben nur zeitbedingt ist und verändert werden muss. Genau damit wollen wir verhindern, dass bestimmte Vorstellungen dogmatisiert werden. Es gibt für uns keine Propheten, Heiligen, die unbedingt Recht haben, sondern alles ist jederzeit zu kritisieren. Und ich bin der Meinung, dass man auf einer solch kritisch-rationalen Basis eine Weltanschauung gewissermaßen konstruieren kann, die eben dann nicht präreligiös ist, die nicht zu einer neuen Religion führt. Aber die Gefahr, die sehe ich natürlich genauso und diese Gefahr bekämpfen wir wirklich im Ansatz. Deswegen sorgen wir auch dafür, dass bei uns sehr viel Pluralität vorherrscht und eben nicht zu viel Homogenität.
Okay, Herr Schmidt-Salomon, jetzt würde mich nur noch mal interessieren, Sie haben jetzt von Weltanschauung gesprochen und eigentlich geistigen Fragen im Grunde, aber irgendwann ist man ja doch eine Gruppe, vielleicht auch eine Organisation. Irgendwann trifft man sich auch, es gibt dann doch irgendwann Rituale. Wann muss sich dann eben doch noch irgendwie was Religionsnahes oder wenigstens Ritualhaftes in die eigene Organisation einschleichen? Beziehungsweise, ich kann die Frage auch einfacher stellen, wie viel Ritual braucht denn, nicht der Atheismus, aber die Nicht-Religiosität heute oder Humanismus heute?
Also wir sind gegenüber solchen festgelegten Ritualen sehr, sehr, sehr skeptisch. Aber ich will nicht bestreiten, dass es bei solchen Treffen immer wieder auch Regelhaftigkeiten gibt, die man von außen als Ritual begreifen könnte. Ich hätte auch kein Problem mit Ritualen, wenn sie eben nicht dogmatisiert würden und den ursprünglichen Sinn mit der Zeit verlieren würden. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir evolutionär denken und wissen, dass das, was wir jetzt als richtig erachten, was uns als tolles Ritual erscheint, möglicherweise morgen verworfen werden muss, weil es letztlich dann doch dazu geführt hat, dass wir die Welt nicht mehr so offen betrachten, wie wir sie ohne dieses Ritual betrachtet hätten.
Machen wir es doch nochmal konkret. Es gibt zum Beispiel vom Humanistischen Verband Deutschlands die sogenannte Jugendfeier. Nach einem 6-monatigen Vorbereitungsprogramm werden Jugendliche da eben auf den Eintritt ins Erwachsenenalter vorbereitet und der wird dann am Ende feierlich begangen. Was halten Sie davon, Herr Junginger?
Ja, was ich persönlich davon halte, steht auf einem anderen Blatt, wenn ich Kinder hätte, ob ich da hinschicken würde. Auf jeden Fall ist die Jugendweihe ein außerordentlich erfolgreiches Ritual an diesen Passageriten gebunden, also an den Übergangsstationen der menschlichen Entwicklung. Und das ist wirklich eine spannende Frage, die auch wissenschaftlich noch nicht ausdiskutiert ist. Natürlich die Frage, braucht der Mensch Rituale oder braucht es nicht? Aber die wissenschaftliche oder für uns die religionswissenschaftliche Frage ist, was macht den Unterschied von religiösen zu nicht religiösen Ritualen aus? Wo kommt der Input der Religion hinein und kann man Rituale imitieren? Kann man von den Kirchen in gewisser Weise die Ritualpraxis übernehmen und mit einem neuen Inhalt füllen? Das ist die Frage, die sich der Humanistische Verband stellt. Und ich glaube, mit Ausnahme der Jugendweihe gibt es wenige Beispiele, wo man etwas eigenständig Neues entwickelt hat, sondern man ist doch gezwungen, sich an anderes anzulehnen und hier das Rad neu zu erfinden, ist bisher noch nicht oft gelungen oder nicht in guter Weise gelungen.
Herr Knoblauch, vor ein paar Jahren gab es ja 2013 hat sich das gegründet in London, die sogenannten Sunday Assemblies. Also es ist eigentlich eine Art Gottesdienst ohne Gott gewesen. Man hat sich eben sonntags getroffen, vor allem die Gemeinde, und hat Vorträgen über Hirnforschung gelauscht oder Popbands aus der Gemeinde. Glauben Sie, das kann funktionieren oder ist es eigentlich eher so ein Randphänomen?
Also wir hatten sowas in meiner Jugend auch gemacht und ich war schon im Church of Bob, wenn Sie das wollen. Also diese Art von ironischen oder eben, wir hatten es bei August Quartz schon, es scheinen ja keine sehr erfolgreichen Modelle zu sein, wenn wir das anschauen. Aber Herr Junge, wie Sie gerade sagen, ich würde meinen, es gibt sehr erfolgreiche Modelle, wenn Sie also jetzt nur nebenbei schauen, was in den letzten 20 Jahren mit Yoga passiert ist. Und wir sollten sehen, dass es sehr rituelle Formen sind von Yoga, die in den verschiedensten Varianten, verschiedensten Kontexten hochgradig mit religiösen Symbolen markiert, aber selbst in den hiesigen Schulen betrieben und durchaus nicht ohne religiöse Merkmale bis in Fitnessstudios, wo sie die gesamte Bandbreite von Ritualen haben, die einmal völlig säkular verstanden werden bis zum Religiösen, ohne dass sie einen Übergang beschreiben können. Das führt mich dazu, dass wir einen kategorischen Begriff von Religion, ja, nein, nicht als haltbar betrachten sollen, sondern einen weiteren Begriff benötigen. Herr Jünger, Sie kennen das, aber das ist der empirische Grund, der leider auch dann den Atheismus einschließen muss, vermute ich jedenfalls. Und diesen Begriff deutlich unterscheiden müssen von dem, was von spezifischen Sunday Assembly, katholischer Kirche und so weiter, spezifischen Kirchen vertreten und organisiert wird. Denn auch die Rituale haben wir, wenn Sie diese Praxisuntersuchung anschauen, schon vom morgendlichen Zähneputzen bis zum abendlich ins Bett gehen, ich möchte Sexualität hier gar nicht erwähnen, ist der Alltag durchgeformt dadurch und manche von denen sind auch gesunkenes Kulturgut religiöser Tradition, die wir gar nicht mehr kennen. Deswegen scheint mir diese Unterscheidung nicht wirklich treffend zu sein.
Yoga für den Humanismus, Herr Schmidt-Salomon. Geht das?
Ja, ja, also ich bin ja ein Vertreter einer sogenannten rationalen Mystik. Ich sehe da diesen notwendigen Gegensatz nicht unbedingt. Also wir bieten solche Dinge nicht als Stiftung an, aber einige unserer Regionalgruppen machen sowas, die nennen das dann humanistischen Salon. Das findet dann auch zeitgleich mit den Kirchenmessen statt, ist aber nicht so ritualisiert wie diese Assemblies. Was sehr stark boomt, ist auch der Bereich der Trauersprecher. Mittlerweile gibt es mehr und mehr Menschen, die sich darauf spezialisieren, säkulare Trauerreden zu halten. Auch da kann man natürlich sehen, wie sich diese Dinge allmählich verwandeln. Ob das nun der offenen Gesellschaft noch mehr zum Durchbruch verhilft oder nicht, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt scheinen mir andere Dinge da wichtiger zu sein, dass wir tatsächlich an unsere Politik ein bisschen rumschrauben, dass wir unsere Gesetze verbessern, dass sie eben nicht mehr wie bisher von der Wiege bis zur Bahre, ja sogar darüber hinaus, nämlich vom Embryonenschutz bis zum Friedhofszwang, religiöse Biases aufweisen, die eben in einem weltanschaulich neutralen Staat nicht sein sollen. Deswegen konzentrieren wir uns darauf. Aber andere Organisationen werden wahrscheinlich dann eher diese Rituale anbieten und das finde ich dann auch in Ordnung.
Erfolgsversprechend, Herr Junginger?
Ja und nein. Ich denke, der Einwurf mit dem Yoga oder mit der Esoterik ist gut und berechtigt, aber die Frage ist dabei, wie sich das Atheismuskonzept dadurch verändert. Der Atheismus, so wie wir ihn bisher diskutieren und so wie er entstanden ist, ist ein Phänomen, das ohne den christlichen Monotheismus, ohne das christliche Religionsverständnis so nicht denkbar ist. Wenn wir den Atheismus in einem weiteren Sinn diskutieren als Komplementärauffassung zur Esoterik, dann müssten wir vielleicht auch unsere Parameter neu justieren und neu überlegen, was den Atheismus genau ausmacht. Wenn wir indische Religion mit einbeziehen oder den Buddhismus oder irgendeine andere Religion, dann wird sich auch die Diskussion des Atheismus in eine andere Richtung verändern. Und da glaube ich, dass man aufpassen muss, dass nicht zum Schluss alles in eins zerfließt, wo dann der Atheismus und die Religion im Prinzip nicht mehr unterscheidbar wird. Deswegen habe ich auch so meine ziemlichen Probleme mit atheistischer Spiritualität und einem religionslosen Religion und solchen Dingen. Das sind Konstrukte, intellektuelle Konstrukte, denen kein...
Herr Jünger, ich stimme Ihnen ja zu, dass es theoretisch ein Problem ist, aber sicherlich haben wir Leute, die sich als Atheisten bezeichnen und Yoga betreiben. Das ist ja, kein natürlich. Theoretisches Konstrukt, das ist ein empirisches Konstrukt. Es ist auch nicht meine Vorgabe. Sie sagen zu Recht, dass der Atheismus eben in monotheistischen Religionen auftritt. Deswegen in der Differenz zum Gottesbegriff operiert, das halte ich auch für das weltanschauliche Problem des Atheismus. Aber dass wir Merkmale dessen, was hier Atheismus genannt wird, eben auch in anderen Religionen finden, die eben auch keinen Gottesbegriff haben. Und das müssen wir in unserem Religionsbegriff, die wir das empirisch beschreiben, hier auch berücksichtigen, nicht den Begriff der Akteure schlicht übernehmen, die ja dauernd Kampfbegriffe zwischen verschiedenen Gruppen sind. Und als eben nicht theoretisches Konstrukt, das ist ja das, was empirisch geschieht. Interessanterweise ist das Teil der Veranstaltung. Wir haben eben in verschiedenen Räumen des Atheismus starke, das hat eben nicht nur mit Augustin begonnen, starke religiöse Symbole, die natürlich anders gewertet werden und anders gedeutet werden, aber dennoch etwas fortführen, was selbst in der eigenen historischen Tradition oder in anderen, wie hier im Indischen, als religiös bezeichnet wird.
Aber unabhängig davon, also diese Gruppierungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, haben die einen Einfluss auf politische Debatten oder haben Sie das Gefühl, dass in Zukunft der Einfluss da steigt und dass eben auch diese Themen vorangebracht werden?
Nein, so begannen wir ja, dass wir festgestellt haben, im politischen Raum spielen die offiziellen Organisationen, die zivilgesellschaftlichen Akteure Und das sind auch die Kirchen eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen haben wir auch eine sehr große Bedeutung dieses Religionsbegriffes beobachtet. Ich würde nur zweifeln daran, dass die Politik immer nur die guten Sachen übernimmt. Wir haben nun mehrere Parteien, auch nicht in der Regierung, aber in der Opposition, die durchaus andere Positionen vertritt, auch als zum Beispiel kritisch-rationalistische, mit denen wir uns auch langsam nicht arrangieren müssen, sondern mit denen wir umgehen werden und überlegen müssen, wie wir deren Argumente aufnehmen können. Wir können nicht nur hoffen, dass die Politik immer nur, wenn man so will, die guten Absichten der wissenschaftlich Orientierten übernimmt, gerade heute nicht mehr.
Das war das SWR2-Forum Leben ohne Glauben. Wie atheistisch ist der Zeitgeist? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Horst Junginger, Professor für Religionskritik an der Universität Leipzig, Hubert Knoblauch, Professor für Soziologie, TU Berlin, Michael Schmidt-Salomon, Philosoph, Autor und religionskritischer Publizist, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Am Mikrofon war Norbert Lang.